Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo miteinander, ganz herzlich willkommen am heutigen Stammtisch. Einmal mehr mitten im Corona-Ausnahmezustand. Und darum auch von daheim aus aufgenommen, nicht vom RevLab Office aus. Mein Name ist Manuel Schmid. Ich wohne in Liestal und ich bin zum Glück nicht allein da, sondern mit einem langjährigen Freund, mit dem Lukas Steffen. Lukas, herzlich willkommen in der guten Stube mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Lukas, wir kennen uns ja schon, also nicht ganz ewig, aber schon sehr lang. Also ich hatte dich eigentlich schon kennt, wo du wirklich noch ganz jung, eigentlich Teenager gsi bist, gell? Mhm. Und nicht gewusst hast, was mit deinem Leben sollst anfangen. Wir haben immer gehofft, dass aus dir mal etwas rechts wird. Jetzt bist du trotzdem Arzt geworden.
Genau.
Nein, ich meine, Ärzte sind ja extrem hoch im Kurs zur Zeit. Und das zu Recht. Du schaffst, ich sage kurz etwas zu dir, denn, dass die Leute das ein bisschen einordnen können. Du schaffst seit etwa 2 Jahren als Chirurg im Kantonsspital in Liestal und auch Bruderholz, gell?
Genau.
Also, die sind wie zusammengeschlossen.
Mhm.
Ja. Das ist also praktisch da um die Ecke. Kannst du vielleicht kurz sagen, was machst du? Jetzt bist du ja auch in einem Ausnahmezustand im Blick auf deine Tätigkeit, aber was hast du die letzten 2 Jahre so gemacht, wenn es normal läuft?
Mhm. Genau, im Moment machen wir nicht das, was sonst. Also sonst, ich bin Facharzt für Allgemeinchirurgie. Und wir operieren einen Haufen Notfälle, einen Haufen in der Nacht, also Blinddarm oder Darmverschluss oder Gallenblase. Eigentlich meistens Sachen im Bauch innen. Und so geplante Eingriffe. Also wir haben auch Sprechstunden, wo wir Wunden behandeln, chronische Wunden oder Listenbrüche oder Krampfodern. Solche Sachen. Sind so das alltägliche Programm.
Okay, also du schneidest eigentlich den ganzen Tag an Menschen um.
Am liebsten,
ja. Genau. Okay, jetzt im Zug von dieser Corona-Krise bist du verlegt worden, versetzt auf Notfallstation vom Corona-Referenzspital im Bruderholz. Das heisst, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommen eigentlich die Leute zu euch, die ernsthaft Verdacht auf Corona, Covid-19-Infektion haben.
Genau, also wir haben hier im Basel-Land den Luxus, dass wir 2 grosse Spitäler haben und das eine davon komplett haben können leer räumen und alle normalen Patienten sozusagen auf Liestal verlegen und dann das Bruderholz nur für Corona-Patienten bereitstellen. Genau.
Ja.
Also alle, die das positiv getestet worden sind oder die Verdacht haben auf das Coronavirus, die kommen ins Bruderholz.
Okay. Genau. Also du bist eigentlich so ein bisschen im Auge des Sturms jetzt hier im Basel-Land.
Gerade hier in der Region,
ja. In Liestal hat es ja auch einen der ersten Fälle in der Schweiz irgendwie gegeben, oder in der Deutschschweiz, oder?
Genau, ja. Genau, ja.
Ich weiss nämlich noch, wenn ich verschrocken bin, zuerst jetzt geheißen, es ist in Italien, dann dachte ich, ja gut, also immerhin, da ist noch der Gotthard dazwischen, oder? Und dann ist es dann sau schnell, jetzt plötzlich geheißen Liestal, und das ist, wo ich wohne, dann denke ich, jetzt ist aber schnell näher gekommen, oder?
Ja, ja, also Basel-Land hat es nach dem Tessin relativ gleich getroffen und auch bis jetzt, glaube ich, sind wir bei den Zahlen noch vorne dabei, bei den ersten paar Kantonen, Tessin und Swattland und Basel-Land.
Genau. Und wie hast du eigentlich auf die Verlegung reagiert? Also weißt du, so, das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt so Hurra, wenn du denkst, ja, bist du den ganzen Tag um Infizierte herum, deine Frau war wahrscheinlich auch nur mäßig begeistert gewesen, oder?
Genau, ich habe mich gefragt, für was will mich der Chef da oben strafen? Nein, es ist natürlich nicht eine angenehme Sache, aber mir ist auch ganz klar gewesen, jemand muss es machen. Und in der Zeitung war überall von Helden dreht und dann habe ich gefunden, also gut, dann bin ich jetzt auch ein Held und gehe dort ins Bruderholz.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Ich habe vorhin gesagt, Auge im Sturm. Dort ist es so manchmal ziemlich ruhig im Auge vom Sturm. Bei dir ist eigentlich auch zeitweise recht ruhig gewesen, oder? Du hast einmal mal auf Facebook gepostet. Du sagst ja in der Notfallstation, aber es ist eigentlich relativ easy.
Genau, genau. Also wir sind eigentlich immer im Bruderholz-Spital kompensiert gewesen, also auf der Notfallstation sowieso. Wir sind dort sehr gut vorbereitet gewesen. Wir hatten locker ein Vielfaches von den Patientenzahlen können handeln. Mhm. Auf den normalen Stationen hier oben ist man auch immer eigentlich kompensiert gewesen und hat immer genug Kapazität gehabt, um auch noch mehr aufzunehmen. Das Einzige ist die Intensivstation gewesen, die sind schon an ihre Grenzen gekommen, das muss man wirklich sagen. Also dort ist es zeitweise schon heftig gewesen. Jetzt kann man sagen, ist es seit guter Woche eher wieder eher rückläufig. Mhm. Und ich habe das letzte Woche einmal gepostet, wo man so langsam gemerkt hat, ja, jetzt nehmen Zahlen ab oder es kommen nicht mehr so viele Leute. Und das hat sich bestätigt bis jetzt. Es sind deutlich weniger
Leute. Ja. Und hast jetzt du dort so, weißt, hast du von dieser Ernsthaftigkeit von dem Virus einiges mitbekommen? Oder ist das alles noch relativ harmlos? Oder hast du wirklich jetzt Leute gesehen, gell, es sind ja so Schreckensbilder auch um die Welt gegangen von Patienten, die um Atem ringen und wirklich auch sehr unschöne Geschichten. Hast du das mitbekommen oder ist das Ganze relativ noch harmlos gewesen?
Die meisten Patienten, kann man sagen, zum Glück, ja, sind eher harmlos gewesen. Also gerade die auf die Notfallstation gekommen sind häufig einfach Patienten, die mehr Husten und mehr Atemnot haben, aber eigentlich noch mehr oder weniger kompensiert. Aber ja, ich habe schon auch ein paar Patienten erlebt, die wirklich am Limit gewesen sind oder fast schon am Sterben, oder? Wo man dann hat müssen halt mit intensivmedizinischen Massnahmen nachher behandeln.
Ja. Ja. Das ist noch krass, gell? Ich meine, ich habe nicht so viele Fälle gehört von Leuten, die ich kenne oder aus meinem Umfeld, die jetzt betroffen sind von dem Virus. Aber ich weiß von drei Fällen und die sind alle eigentlich total, glaube ich, atypisch, weil jemand, ein Freund, ein guter Bekannter, der mir geschrieben hat auf Facebook, der ist irgendwie 53 oder 54, Radsportler, fitter als ich, hat mir geschrieben, der ist mit massiven Atembeschwerden in Quarantäne gewesen, getrennt von seiner Familie, und er hat gesagt, das sei überhaupt nicht lustig, er mache sich extrem Sorgen und so, und es sei wirklich ernsthaft, oder? Mhm. Jemand anders, wo du wahrscheinlich auch kennst, wo noch jünger ist als ich, irgendwie 35 oder so, wo jetzt auch im Spital war, irgendwie eine Woche und auch massiv Atemnot hatte und die Familie sich sehr Sorgen macht. Und der Mann von einer Mitarbeiterin von mir ist sogar gestorben mit irgendwie 56 oder so, scheint es auch ohne Preconditions, also ohne, oder zumindest ein sportlicher, fitter Typ, oder? Also, die einzigen drei Fälle, die ich kenne, sind alles solche, die mir eigentlich ziemlich Sorgen machen, oder, im Blick auf das Virus.
Also, ich denke auch, es ist wahrscheinlich in den Medien ein bisschen zu stark betont worden, dass man gesagt hat, ja, es trifft nur Alte und Kranke, oder? Die ersten paar Leute, auch, die dann da gestorben sind in der Schweiz, oder, hat es auch immer gesagt, ja, die haben vorher Krankheiten gehabt. Aber wenn man wirklich geschaut hat, ist das ein Bluthochdruck gewesen und vielleicht der beginnende Diabetes, also Zuckerkrankheit. Und das ist eigentlich etwas, das haben ja fast alle über 70, 80-Jährigen. Oder? Das ist eigentlich schon fast normal und ist nicht jetzt eine schwere Krankheit. Oder?
Ja.
Und ich kann bestätigen, bei uns auf der Intensivstation, zu den Spitzenzeiten, wo dort wirklich Haufen Patienten gelegen sind, sind etwa die Hälfte in den 60er Jahren geboren. Also sind um die zwischen 50 und 60 gewesen.
Ah, ja.
Und dann noch ein paar, die in den 70er Jahren geboren sind. Wir haben eine gehabt, die ist in den 80er Jahren sogar geboren. Die war auch lange auf der Intensivstation gewesen. Also nicht nur eine, sogar mehrere. Und dann noch ein paar halt ältere, 40er, 50er Jahrgang. Oder die ganz alte jetzt so zu sagen, da hat man möglichst das probiert zu vermeiden, die, oder das macht man immer noch möglichst die jetzt nicht auf die Intensivstation zu nehmen, ja, weil die einfach sehr schlechte Chancen haben, nach einer längeren Beatmung da wieder auf die Beine zu kommen.
Ja. Hey, ich finde es einfach sau schwer zum Einschätzen, weißt so, ja, die Bedrohungssituation einschätzen. Ich finde es auch schwer zum Einschätzen, wie haben wir auf das reagiert bis jetzt, wie hat die Schweiz auf das reagiert. Weißt, ich habe ja mal etwas gepostet auf Facebook, so einen Dank an Politiker, einen Dank am Bundesrat, weil ich wirklich das Gefühl hatte, der Bundesrat ist erfrischend, ruhig und bedacht und auch besorgt und die Bevölkerung auftreten hat irgendwo nicht den Eindruck gemacht, im Gegensatz zu anderen Ländern und Staaten, dass sich jetzt da irgendein Politiker will profilieren auf Kosten von dieser Krise oder so, sondern ich habe das Gefühl gehabt, die sind mit einer Gelassenheit und einer Ernsthaftigkeit aber auch vor das Volk getreten und haben die Massnahmen durchgezogen und so. Ich habe das eigentlich lobenswert gefunden und vertrauenswürdig und dann im Nachhinein sind mir aber gleich Zweifel gekommen. Also, und zwar in verschiedene Richtungen, gell? In die eine Richtung habe ich gedacht, ja, sind echt Massnahmen gleich übertrieben gewesen? Also weißt, da könnte man jetzt auch sagen, wenn du dich fast dann schon langweilst auf dem Notfall, könnte man sagen, ja, hat man es übertrieben mit diesen Massnahmen? Oder ist das jetzt gerade das Zeichen, dass die Massnahmen gegriffen haben? Dass es eben weniger Fälle gibt, wo eingehen, oder? Mhm. Freunde von mir, der eine hat ein Geschäft für Gartenmöbel. Und die mussten dicht machen. Und das ist für die eine existenzielle Bedrohung jetzt natürlich, weil die machen in diesen zwei Monaten, wo das jetzt zu ist, März, April, machen die praktisch den Jahresumsatz. Mhm. Oder? Und das heisst, die verlieren nicht nur zwei Monate Einkünfte, die verlieren praktisch einen ganzen Jahresumsatz mit dem, wo ihnen natürlich der Staat auch nicht kompensiert. Der hilft ihnen, zum die Löhne in diesen zwei Monaten zu zahlen. Aber das ist ein Bruchteil von dem, wo sie verlieren. Und da fragt man sich dann, der hat ein Geschäft mit irgendwie 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche, muss das zumachen. Wenn du dort 50 Leute hineinschickst, dann sehen die einander beim Posten immer noch nicht, sind so weit auseinander. Weißt du, wie das ist, so eine Riese? Ja. Da denke ich auch, warum hätte man jetzt dort nicht offline und so? Mhm. Also, weißt du, da bin ich in die Richtung hin und her gerissen. Aber in die andere Richtung auch. Ich habe ja noch heute Morgen noch einen Artikel weitergeleitet von einem Medizinprofessor. Wie heisst er nochmal? Paul Robert Vogt, ein Herzchirurg vom Hirslande Zürich, der einen ziemlich angriffigen Bericht verfasst hat zum Reagieren vom Bundesrat oder zum Reagieren von der Politik auf das Virus oder auch zu der mangelhaften Vorbereitung. Und als ich das gelesen habe, ich denke, das sind genau Überlegungen, die ich mir auch gemacht habe, nämlich in den ersten Tagen, wo es geheißen hat, ja, das Virus ist in der Schweiz angekommen, da hat man können zuschauen, innerhalb von zwei Wochen sind in der Schweiz Masken und Desinfektionsmittel ausgegangen. Und ich frage mich, wie ist das möglich? Man hat sich doch, da muss doch irgendwie ein Vorrat da sein für den Pandemiefall. Da gibt es doch irgendwo Krisenmanager und weiß auch nicht, Leute, die diese Szenarien durchspielen und die sich vorbereiten. Ich weiß nicht. Oder wie siehst du das?
Ja, also da muss man eigentlich sagen, das ist einfach nur peinlich, oder? Die Schweiz als eines der reichsten Länder auf der Welt hat da einfach zu wenig Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Also ganz einfache Sachen, die man gut kann, in grosser Masse an Lager haben. Wir haben das im Spital auch gemerkt, oder? Wir müssen sehr sparsam umgehen mit dem Schutzmaterial. Wir haben müssen auch Desinfektionsfläschchen sind gesammelt worden, oder, zum wieder befüllen, oder. Und das ist, also da haben wir schon gemerkt, das ist immer am Limit, oder. Und da haben wir nicht genug. Und dann, also ich muss sagen, ich finde auch, wie du sagst, hat eigentlich der Bundesrat das sehr gut kommuniziert. Und ich finde sicher auch richtig, hat man da Massnahmen ergriffen und kann da hinter dem stehen. Und auch denke ich eben, dass es ruhig war oder jetzt wieder geworden ist da auf der Notfallstation und in den Spitälern. Das ist sicher diesen Massnahmen zu verdanken. Oder?
Ja.
Ich denke nicht, dass man da überreagiert hat. Aber es ist zum Beispiel, oder hat es immer geheißen, ja, Hände waschen ist gut, das langt und das ist gut genug. Und das stimmt eigentlich auch, oder? Wenn man sich mit genug Seife, genug lang die Hände wischt, dann kriegt man eine ähnliche Reduktion von der Keim wie mit Desinfektionsmittel. Aber Desinfektionsmittel ist viel effizienter eigentlich. Oder? Ja. Man hat das also so kommuniziert, weil man es auf Deutsch gesagt hat, einfach zu wenig gehabt hat. Und das Gleiche mit dem Mundschutz. Oder? Man sieht, im Ausland laufen die Leute viel mehr mit einem Mundschutz um. Auch Österreich hat eine Mundschutzpflicht draussen eigentlich eingeführt und wir haben das bis jetzt nicht gemacht. Und es sind immer so ein bisschen fadenscheinige Argumente von wegen, ja, es ist nicht wirklich bewiesen, dass das etwas bringt und so weiter. Also ich glaube, da wird einfach wirklich ein bisschen versteckt, dass man einfach nicht gut vorbereitet war.
dass man das Material nicht hat.
Genau,
oder?
Genau, dass man das einfach nicht an Lager hat.
Also ich kann es nicht im Letzten beurteilen, aber mich hat das auch befremdet, weil es ist genau die Intuition gewesen, die ich immer denke, ja, die Schweiz, ich meine, weißt, wir haben im Zweiten Weltkrieg haben wir schon ein halbes Hure Land unterhöhlt, weißt, Vorräte angelegt, Hundefutter für 200 Jahre gelagert, oder? Und das schnell, ich habe immer gedacht, ja, da, jetzt gehen da die grossen Scheunentore auf und jetzt holen sie dann da das Desinfektionsmittel und Masken für. Und dann merkst du ja, nein, die sind noch 10 Tage sind sie ausgeschossen, die Apotheken sind leer gekauft und dann warten sie an der Grenze auf Lieferungen von Deutschland oder von Frankreich, die dann nicht kommen, weil sie von diesen Ländern zurückgehalten werden. Und ich reibe mir die Augen und denke, ja, aber hallo.
Ja, also da kann man wirklich sagen, da hat die Politik sicher Fehler gemacht im Vornherein, in den letzten Jahren schon. Oder? Man hat, glaube ich, kürzlich mal irgendeine grosse Militärübung durchgeführt, wo es irgendwie ein Szenario war, dass in Frankreich die Dschihadisten an die Macht gekommen sind und wollen die Schweiz invadieren und wie man dann unsere Grenzen schützen und so. Verrücktes Zeug und für das ganz viel Geld ausgeben. Aber genug Mundschutz auf Lager haben für so eine Pandemie, das hat man nicht gedacht. Yeah. Das ist wirklich eigentlich schon überraschend.
Ja. Wo ja eigentlich absehbar war. Also natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer, oder? Das ist wie beim Börsencrash. Genau. Auch alle gesagt, ja, es hat alles darauf hingewiesen, aber wir haben es erst im Nachhinein gesagt. Aber es hat ja tatsächlich verschiedene Kongresse gegeben, Expertentreffen und so weiter zum Thema Pandemie. Und es hat kompetente Leute gegeben, die gewarnt haben davor und gesagt haben, die Frage ist nicht, ob es eine Pandemie gibt, die Frage ist, wenn sie kommt. Es ist völlig klar, dass so wie wir aufgesetzt sind mit diesen ganzen Reisebewegungen und auch mit diesen Voraussetzungen, die jetzt gerade in Asien zum Teil herrschen, es ist klar, dass es eine wird geben. Und es ist ja sogar so, dass es hat ja so Szenarien gegeben, wo man durchgespielt hat. Der Bill Gates ist ja einer von denen, der sich mega eingesetzt hat, auch für so Pandemieprävention und so. Und der hat ja berühmte Rede gehalten und andere haben sich da geäussert, wo man Szenarien durchspielt, wie so eine Pandemie könnte ablaufen. Und die Szenarien sind derart nahe bei dem, was jetzt passiert ist, die letzten 3 Monate. Zum Teil wirklich Schritt für Schritt quasi kannst du das abschreiten. Genau das haben sie antizipiert vor 2-3 Jahren, dass jetzt Verschwörungstheoretiker draufspringen und sagen, ja, klarer Fall, das ist alles orchestriert, das geht nach Plan. Aber es ist nicht nach Plan gegangen, sondern es war wahrscheinlich einfach abschätzbar gewesen, dass eine Pandemie ungefähr so einen Verlauf nimmt.
Absolut.
Und dann bist du schon verblüfft, wie unvorbereitet, dass das nicht nur die Schweiz, sondern viele Staaten getroffen hat. Oder? Aber eben, ich bin nicht der, der ganz genau kann sagen, was man hätte müssen machen. Aber auf die Idee, genug Desinfektionsmittel anzulegen, wäre ich vielleicht sogar selber
gekommen. Ja. Und ich denke, wir haben vielleicht in Europa oder gerade auch wir Schweizer auch mit einer gewissen Arroganz auf die asiatischen Länder geschaut, oder, wo schon seit Jahren viele Leute mit Mundschutz rumlaufen. Oder? In China ist es verpönt, arbeiten zu gehen, wenn man ein Hals oder Husten hat, ohne Mundschutz, oder? Weil man die anderen nicht will anstecken. Oder?
Yeah.
Und Länder wie Singapur, Taiwan, Südkorea, China, die haben die Krise jetzt viel besser gemanagt, weil sie viel besser vorbereitet sind. Oder? Die haben genug Zeug an Lager gehabt, die haben Szenarien schon x-fach durchgespielt und es ist ja nicht komplex, so eine Pandemie, sich auf so etwas eigentlich vorzubereiten. Man weiss ja, was da eigentlich auf einem würde zukommen, oder? Und auch das Thema mit den Tracking-Devices, also Mhm. Ich bin absolut dafür, dass man so etwas macht, oder dass man nachverfolgen kann, mit wem hat wer Kontakt gehabt und so eigentlich das im Keim schon ersticken und nicht erst reagieren, wenn es schon so viele Leute haben, dass man nicht mehr nachverfolgen kann.
Ja. Ja gut, lass uns aber noch auf deine Zukunftspläne sprechen kommen, weg von dem schwierigen oder spannungsvollen Thema. Du hast ein grosses Vor in diesem Jahr mit deiner Familie. Und du bist eigentlich jetzt in der Ausnahmesituation von einer Ausnahmesituation. Du hast nämlich vor gehabt, mit deiner Familie, oder hast du es immer noch vor, mit deiner Familie im Juni auf Peru auszuwandern. Und du hast die Wohnung gekündigt, ihr wohnt im Moment im Haus von deinem Vater, du hast deinen Job gekündigt auf den Sommer, also du hast eigentlich Zelt praktisch da schon abgebrochen. Jetzt kommt die Corona-Krise. Wie bereitest du dich jetzt auf die nächsten Monate vor? Mit was rechnest du jetzt?
Ja, es wird spannend, ja. Es ist relativ ungewiss, ob man im Juni können ausreisen oder nicht. Peru hat im Moment eine Einreisesperre und es gibt auch keine Flüge, die dort hingehen. Ob das bis im Juni wieder off ist, das wissen wir noch nicht. Wenn ja und wir auch sonst die Umstände erlauben zu gehen, dann gehen wir im Juni. Dann halten wir an unserem Plan fest, weil wir glauben, dass die Not dort durch die Krise noch viel mehr wird zunehmen und das motiviert uns eigentlich umso mehr, weil das ist der Grund, dass wir gehen, weil wir wollen Leute in Not helfen.
Das habe ich jetzt gar nicht gesagt, gell? Du möchtest in einem Spital als Chirurg arbeiten und das ist etwas, was ich von dir schon höre seit vielen Jahren, das hast du schon ich weiß auch nicht, wenn hast du den Plan ausgeheckt, um auf Peru zu gehen?
Ja, schon. Eigentlich schon, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, war das so etwas Thema gewesen. Und dann während dem Studium Spanisch gelernt, Reisen gemacht, meine Frau kennengelernt aus Kolumbien. Und eigentlich seit 2011 kenne ich das Spital. Da bin ich das erste Mal dort gewesen, dort arbeiten. Und seither ist das eigentlich so das Ziel. Ja.
Mhm. Warum willst du das machen? Also Hand aufs Herz, ist es wegen dem Geld?
Lukas. Genau, ja, genau. Nur wegen dem Geld verdienen so viel mehr. Also. Nein, es ist eigentlich, also finanziell ist es eigentlich Blödsinn, was wir hier machen. Oder? Es gibt auch den gut bezahlten Job und die finanzielle Sicherheit in der Schweiz eigentlich auf. Und wir gehen dort als Freiwillige arbeiten. Also wir tun unsere Arbeit, also meine Arbeit als Chirurg und die Arbeit als Primarlehrerin von meiner Frau, tun wir unentgeltlich der Organisation, die Hospice Ujana, zur Verfügung stellen und werden dann finanziert durch einen privaten Sponsorenkreis, wo wir jetzt hier am Aufbauen sind in der Schweiz.
Genau. Und was ist es für eine Organisation oder was machst du dort genau?
Also die Hospice Ujana ist in Deutschland als Verein gegründet worden vor noch nicht ganz 20 Jahren von zwei Ärzten, von einem Chirurg und einer Kinderärztin. Die haben auf einer Backpacker-Tour in Peru die Armut gesehen und sind von dem ergriffen gewesen und haben gesagt, wir wollen etwas machen. Haben selber kein Geld gehabt, aber haben das Projekt auf die Beine gestellt und davon Spenden sammeln und da sind bis heute über 32 Millionen US-Dollar zusammengekommen an Spenden, das meiste von Privaten, vieles aber auch noch von Firmen und die haben dort ein Spital gebaut, wo wirklich sehr guten Standard bieten kann, was in der medizinischen Versorgung in der ärmsten Region von Peru und wirklich für die ärmsten Leute dort, ja.
Krass, ja. Krass. Mich hat das immer beeindruckt an dir, Lukas. Also ich kenne ja viele Leute, die so in jugendlichem Leichtsinn irgendwie sich vornehmen, ich möchte mal etwas machen, vielleicht auch etwas Humanitäres, etwas Soziales, etwas zum anderen helfen, etwas Verrücktes und so. Und dann irgendwann werden sie ganz bürgerlich und lassen sich nieder und pflegen ihre Schrebergärtli und die Pläne sind vergessen. Und du hast es jetzt einfach über Jahre hinweg, hast du an dem festgehalten und ziehst das jetzt, so wie es aussieht, ziehst das jetzt durch. Ich finde das sehr bewundernswert. Vielleicht zum Schluss noch zu dieser Corona-Geschichte in Peru. Ich merke, als ich darüber nachgedacht habe, auch im Blick auf das Gespräch mit dir, ich habe den typischen Westler-Tunnelblick. Ich weiss Bescheid über das, was in Amerika, in den USA abgeht in Sachen Corona. Ich weiss Bescheid über Europa einigermaßen, aber ich habe keine Ahnung, was coronamässig in Afrika oder in Südamerika zum Beispiel läuft. Ist das Virus dort schon in vollem Gange jetzt in Peru oder bereitet man sich vor, dass das einschlägt wie eine Bombe oder wie sieht das aus?
Ja, also das Virus ist dort angekommen, schon lange, also vielleicht ein, zwei Wochen später als bei uns. Ich habe jetzt die Situation in Peru und Kolumbien verfolgt und dort haben sie eigentlich sehr früh mit Massnahmen reagiert, also eigentlich vergleichsweise fast schneller als wir und auch extremer. Also sie haben eine komplette Ausgangssperre verhängt, da ist überall Militär und Polizei in der Strasse, die das kontrolliert, also man darf wirklich nicht aus dem Haus und wenn man es macht, dann muss man mit Gefängnis rechnen.
Ja, krass.
Oder einfach mit drastischen Strafen. Von einem Freund, der in Bolivien auch in einem sozialen Projekt arbeitet, hat mir erzählt, er ist jetzt seit 4-5 Wochen in Quarantäne in der Wohnung. Er darf einmal pro Woche einen Tag raus und das ist abhängig von der Endziffer von seiner Passnummer, um einkaufen und dann wird er x-fach kontrolliert vom Militär auf der Straße. Wow. Also es ist wirklich heftig. Oder?
Ja.
Von dem her ist im Moment sind die Massnahmen dort noch schlimmer als das Virus selber. Oder? Aber es ist auch schwierig einzuschätzen, wie viele Fälle sie wirklich haben, weil sie testen viel weniger als bei uns. Also sie haben offiziell irgendwie jetzt 3-4'000 Fälle, zum Beispiel in Peru. Da wird die Dunkelziffer viel, viel höher sein. Oder?
Ja.
Und natürlich auch mit der Versorgung, also Intensivplätze, kommen die viel schneller als Limit. Ich weiss aus Bogota, wo ich länger geschafft habe, von einem gut befreundeter Chirurg dort, also die Intensivplätze, Beatmungsplätze sind eigentlich immer zu 90% ausgelastet. Also
nicht, ohne zu Virus.
Pandemie-Zeiten.
Ja. Genau. Krass.
Genau.
Krass.
Da wird schon sicher noch etwas auf sie zukommen. Und auch viele Leute arbeiten im informellen Sektor, also haben keine Anstellung, kein fixes Einkommen, verdienen sich quasi tagtäglich ihr Brot. Und die wird das auch ganz hart treffen.
Ja.
Und da ist natürlich dann auch Gefahr von sozialen Unruhe, umso länger das dauert.
Ja, krass. Ja. Krass. Ja. Hey Lukas, danke vielmals für das Gespräch. Und ich wünsche dir wirklich nur das Beste und auch der Familie. Ich hoffe, dass das klappt mit euren Ausreiseplänen, dass ihr dort gut ankommt und wirklich könnt einen Unterschied machen an dem Ort. Ich bewundere das sehr, was du da vorhast. Und wer mehr will wissen über dich und euer Projekt, der kann sich sicher bei dir melden. Auf jeden Fall wünsche ich allen, die jetzt auch mitgelost haben, bleibt gesund und sind das nächste Mal wieder dabei beim Stammtisch am nächsten Donnerstag. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.